Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wir widmen uns dieses Mal zwei Kulturhauptstadtprojekten, dem Literaturwettbewerb Nah und Fern, dessen Lesewettbewerb und Preisverleihung vergangenes Wochenende stattgefunden hat. Und wir waren bei der Eröffnung der Ausstellung des chinesischen Künstlers Ai Weiwei, Transcending Borders, im Kaiserpark in Bad Ischl. Herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Ja, ein akustischer Rundgang im Marmorschlössl und im Kaiserpark Bad Ischl, der seit vergangener Woche die Ausstellung von Ai Weiwei beherbergt, also im zweiten Teil der Sendung. Zuvor widmen wir uns dem Literaturwettbewerb Nah und Fern, der vergangenes Wochenende an zwei Tagen mit Lesungen und den Prämierungen zu Ende gegangen ist.
Ja, wir haben ein Ergebnis. Das merkt man auch daran, dass die Jury wieder vollständig anwesend ist. Ich mache was leibend. Habt es genossen. Es ist mir als Autorin, die selber immer wieder Sachen einreicht und wie soll ich sagen, gelegentlich kriege ich ja auch ein Ja, aber sehr oft kriegt man Ablehnungen und ich möchte mal ganz kurz sagen, es waren 350 Einreichungen. Alle 14 AutorInnen, die wir in den letzten zwei Tagen hier erlebt haben, sind auf eine sehr angenehme Art und Weise sichtbar gewesen mit ihren Texten und präsent gewesen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingereicht habt. Und ich bin da ganz, wirklich, ich bedanke mich auch bei Ihnen, die nicht weiterkommen, sondern ihr seid gleich wichtig, wenn auch nicht da, was ich auch verstehen kann. Und ja, ich möchte trotzdem um einen Applaus für alle, die angetreten sind, für alle, die eingereicht haben. Mit einer tollen Akustik, aber die Fenster sind dünn, wir haben alles gehabt, wir haben Schützen, die Salven gegeben haben zu einer erstaunlich guten, zum Text passenden Stelle. Wir hatten ein Kind, das geweint hat in einer perfekt passenden Stelle, aber wir hatten auch Kirchenglocken, die nicht so gut zum Text gepasst haben. Wir hatten Rot, wie heißt das? Folgetonhorn heißt das genau, das vorbeigerauscht ist und so weiter. Und trotzdem, ihr liebes Publikum wart super konzentriert, ihr Autoren, Autorinnen wart super, super konzentriert und ich höre auf zu reden, weil alle wollen, dass es jetzt schnell geht. Ich mache jetzt eine eigenmächtige Änderung. In der Reihenfolge habe ich aufgeschrieben, wir verleihen Publikumspreis, dann Jugendpreis, aber bei der Jugend ist ja so, die Zeit vergeht ja viel langsamer, wenn man jung ist. Deswegen sage ich jetzt einfach, wir fangen mit dem Jugendpreis an, weil das ist einfach, finde ich, cool. Und verleihen wir den... Eine Frau, die cool sagt bei Jugendpreis, das ist awkward. Einen riesengroßen Applaus für Sonja, die im Namen der Kulturhauptstadt die Preise überreichen wird und die ich jetzt auf die Bühne bitte.
Die diesjährige Stadtschreiberin von Bad Ischl, Mieze Medusa, war das bei der Preisverleihung des Literaturwettbewerbs Nah und Fern vergangenes Wochenende. Wer gewonnen hat, lösen wir am Ende des Beitrags auf. Zuvor gibt es Interviews mit teilnehmenden Autorinnen und Autoren. Geführt hat sie Julia D. Kramer, Autorin und Mitorganisatorin von Nah und Fern.
Ich stehe hier mit Anna Latourne, das ist eine unserer Kandidatinnen fürs Finale. Anna Latourne, bei dir war es ganz besonders auffällig, dass dein Text im Schriftbild ganz anders war als im Vortrag, weil das wurde ja schon von der Jury bei der Laudatio, bei der kleinen Laudatio so gesagt, das ist eigentlich quasi ein langer Satz, der mit Beistrichen getrennt ist. Jetzt stellt sich für uns natürlich die Frage, wie bereitet man sich auf sowas vor?
Wie man sich auf den Vortrag vorbereitet, meinst du? Naja, was ich eigentlich immer mache, ich versuche das zu visualisieren. Also ich versuche in die Situation hineinzukommen. Also mich bei dem Text jetzt quasi in die Situation dieser Frau zu versetzen, die da am Boden sitzt, wo die Füße vorbeiziehen und vorbeiziehen und vorbeiziehen, bis ich den Rhythmus spüre und dann versuche ich den Text in dem Rhythmus zu lesen.
Und gibt es irgendwie Stimmtechniken oder Atemtechniken, die du auch bemüht hast, oder machst du das sehr nach Gefühl?
Das mache ich nach Gefühl. Da habe ich leider, also ich würde gern solche Stimmtechniken kennen, aber soweit ist es noch nicht.
Wie hast du dich denn dem Thema nah und fern angenähert, textlich? Hast du den Text extra für den Bewerb geschrieben und was waren die Aspekte, die dir besonders wichtig waren, die du aufgreifen wolltest für diesen Themenkreis?
Nein, ich habe den Text schon vorher gehabt, habe die Ausschreibung zum Literaturwettbewerb gelesen, habe dann bei der Beschreibung des Themas gedacht, okay, da ist doch ein starker Europaschwerpunkt und so weiter und so fort, da passt es weniger. Und dann habe ich es ein bisschen sickern lassen und habe mir gedacht, nah und fern, vor allem also auf metaphorischer Ebene, passt ja eigentlich doch. Und dann habe ich den eingereicht. Ja.
Was würdest du sagen, ist so ein bisschen der Kernpunkt, das Kernthema deines Textes, wenn du das jetzt so zusammenfassen würdest für die Leute, die ihn noch nicht gelesen haben in unserer wunderbaren Anthologie?
Für mich ist es, ich weiß nicht, ob die Leserinnen das gleich empfinden, für mich ist das eine Frau mit einer Lebensangst, ja, die sie in alle möglichen dysfunktionalen Verhaltensmuster drängt. Ja. Erstens Alkoholismus, zweitens eine starke Aufschieberei von pragmatischen Dingen, drittens kommt sie mit ihrer Mutterrolle natürlich überhaupt nicht zurecht und dadurch kommt es zu einem Absinken, wie man halt so sagt, klassischerweise, und sie landet auf der Straße. Und dann ist natürlich noch ganz stark dieses Muttersein, also gleichzeitig obdachlose Frau und Muttersein. Und dass man ja nicht aufhört, Mutter zu sein, bloß wenn man obdachlos ist, das ist für mich ein wichtiges Thema. Ja.
Ich spreche jetzt mit Markus Köhle, der am ersten Lesetag unseres Wettbewerbs schon seinen wunderbaren Text vorgetragen hat. Ich hätte die Frage an dich, Markus, wie bist du denn an das Thema nah und fern rangegangen? Was war die Inspiration? Gibt es irgendwie so etwas, das dich gecatcht hat?
Die Inspirationsquelle war tatsächlich eine Zugfahrt Richtung Gmunden, also nicht nach Bad Ischl, und da klassisch inspiriert von Ortsnamen. Und nachdem gleich nach Atmang Buchheim Wang kam, dachte ich mir, das ist eigentlich ein schöner Name für einen Ort, wo jemand zurückkehren muss und wankt quasi heim in seine Heimat. Also die Doppelbedeutung von dem Wort war für mich so ein Ausschlag, um den Text irgendwie zu schreiben dann. Und ja, während dem Schreiben habe ich noch unterschiedliche Themen reingeholt. Und nah und fern ist tatsächlich ein Thema, wo man eigentlich alles unterbringen kann.
Das ist korrekt. Wie sieht es denn bei dir generell aus? Bist du oft bei Wettbewerben? Was ist deiner Meinung nach der Vorteil? Gibt es irgendwie andere Möglichkeiten von Sichtbarkeit für Autorinnen und Autoren? Was ist dein Zugang dazu? Du hast ja sehr viel Poetry Slam Background.
Also Wettbewerbe, oft ist es ja so, dass man teilnimmt und wenn man den Preis nicht gewinnt, hört man nichts davon. Und es gibt ja auch oft auch keine Lesefest wie hier und auf Aufeinandertreffen auf eben Nominierte. Also meist ist das alles recht anonym, entweder man hat gewonnen oder eben nicht. Und das ist ja das Schöne, wenn man dann die Kolleginnen hier treffen kann und sich auch austauschen kann. Und an sich bin ich natürlich wettbewerbserfahren. Wobei, also Poetry Slam ist natürlich ein Wettbewerb, aber für uns, die wir das machen, ist der Wettbewerb gar nicht so wichtig. Der ist einfach ein dramaturgisches Mittel für die Veranstaltung an sich, damit das Publikum sich gut fühlt und glaubt, dass sie bestimmen können, wie der Abend verläuft. Im Grunde macht das die Moderation und hat die Macht, die Moderation. Aber der Wettbewerb ist relativ genauso wie heute hier. Die Texte sind ausgewählt aus über 350 Einsendungen. Die sind alle toll natürlich, und wer dann einen Preis kriegt, das ist dann jeweilige Geschmackssache, in diesem Fall von den Jurorinnen.
Dankeschön vielmals. Markus Köhle liest uns jetzt aus Das Gegenteil von Farbe noch einen kleinen Ausschnitt.
Sie sind kurz vor Atmang Buchheim, also bald in Wankham. In Atmang Buchheim muss sie umsteigen. In Atmang Buchheim wohnt niemand. Es gibt weder Atmangerinnen und Atmanger noch Buchheimerinnen und Buchheimer. Atmanger klingt nach einem gefährlichen Schadnager. Nein, nach einem Mittel gegen Schadnager. Und schon hätte sie einen Slogan parat. Ratten im Haus, Atmanger macht Ratten den Garaus.
Ich spreche außerdem mit Konstantin Schwab, der uns auch eine kleine Kostprobe aus seinen Mutproben geben wird. Vielleicht macht er das gleich zuerst.
Ja, sehr gerne. In deiner Jugend sind die Erinnerungen dynamisch. Sie fließen ineinander wie Zuläufe in eine breite Strömung. Sie klammern noch nicht an der Kalenderwoche. Nur die Erwachsenen sind so verrückt nach Zahlen und Terminen. In der Jugend aber, da bedeuten sie dir nichts. Du nimmst sie wahr, doch du hältst sie nicht fest. Du lässt zu, dass der Fluss sie mitreißt, sie niederdrückt und an neuer Stelle wieder ausspuckt. Heute, morgen, gestern, was macht das schon für einen Unterschied?
Herzlichen Dank. Konstantin, wie bist du an diesen Wettbewerb rangegangen? Was hältst du überhaupt von Wettbewerben, die durch, ich sage jetzt mal, durchs laute Vorlesen dann entschieden werden oder wo das Vorlesen oder die Lesung relevant ist?
Ich persönlich freue mich, weil ich sehr, sehr gerne auf der Lesebühne stehe und ich mich immer geschmeichelt fühle, wenn ich meinen Text so vortragen darf, wie er in meinem Kopf gemeint war, also mit meiner eigenen Stimme, mit meiner Emotion. Und im besten Fall spielt sich das dann über das Publikum über und vielleicht gewinnt der Text dadurch auch noch etwas. Weiß man nie, aber schlussendlich ist es eh immer Sache der Jury, was und warum sie etwas gewinnenswürdig hält.
Schreibst du auch unter dem Aspekt des sich selbst laut Vorlesens? Also wenn du deine Texte schreibst, das ist, heißt ja oft, das ist wie komponieren. Wie gehst du an den Rhythmus der Sprache ran? Wie bereitest du dich auf so einen Vortrag vor?
Für mich ist das eigentlich reines Kopfkino. Also ich lese in mir selbst in Gedanken vor, aber ich stehe jetzt nicht vor dem Badezimmerspiegel und probe das mit maximalem Volumen. Das ergibt sich dann erst auf der Bühne. Ich weiß einfach, wie ich welche Passage lesen möchte und hoffe, dass es mir gelingt und es fehlerfrei über die Bühne rutscht.
Gut, und zuletzt wollte ich noch wissen von dir, wie ist denn die Stimmung unter euch? Ihr wart ja jetzt am ersten Tag schon dran. Wie geht es euch heute mit dem Zuhören? Wie ist die Stimmung unter den AutorInnen ganz generell hier?
Absolut tiefenentspannt. Also vielen Dank an die Organisation und die Leserei. Und ich bin extrem froh, schon am ersten Tag lesen haben zu dürfen. Jetzt kann ich das Finale in aller Ruhe zurückgelehnt anhören, dabei sein, beobachten, betrachten. Aber untereinander es ist wirklich sehr locker, es sind sehr gute Leute dabei. Und ich freue mich einfach, danach noch gemeinsam auf ein Bier zu gehen und sich gegenseitig zu feiern.
Dankeschön. Danke dir. Ich spreche mit der wunderbaren Isabella Feimer und ich wollte Sie fragen, was hat dich denn bewogen, bei diesem Wettbewerb mitzumachen? Gibt es zum Thema Nah und Fern was, wo du sagst, du hast da ganz konkret eine Idee gehabt und war dir das wichtig? Was waren die Parameter?
Mich hat das Thema sehr angesprochen, weil ich glaube, dass man den Begriff der Heimat ausdehnen sollte. Also, dass man sowohl in die Nähe schauen sollte, als auch den Blick in der Ferne lassen, schweifen lassen, dass das jetzt für mich keine Gegensätze sind, sondern dass sich das die Hand gibt und nah und fern und vor allem die Heimat und die Fremde, dass diese Begriffe sollten irgendwie neu gedacht werden.
Welche Schlüsselgedanken hast du in deinem Text oder hast du deinem Text mitgegeben? Also wenn man jetzt sagt, man nimmt diesen Begriff der Heimat oder man nimmt das, dass man sagt, man möchte es ausdehnen. Was war es, was du quasi dir rausgegriffen hast für deinen Text, also für die Menschen, die den Text nicht kennen? Sagst du uns nochmal, wie er heißt, bitte?
Der Text heißt Alpenfreunde Sternchen oder Elfriede Jelinek kauft sich eine Hose und geht mit mir essen. Und in dem Text geht es um Geschlecht, es geht um Körper, es geht um Geschlecht, es geht um das Geschlechtsfluide, dadurch vielleicht neue Erzählräume aufzumachen, das in einen theatralen Zusammenhang gesetzt, in die Welt auch gesetzt, die krisengebeutelte, in der Rechtspopulismus en vogue geworden ist und darum geht's.
Das heißt, es geht in deinem Heimatbegriff auch um die Heimat im eigenen Körper oder die Heimat vom Körper allgemein, richtig?
Ja, total. Also Heimat heißt für mich auch Geschlechtspositionen überschreiten, fluide zu sein, im Dasein, im weltoffen sein, im Weltsein.
Und den Blick in die Ferne schweifen lassen dürfen.
Genau.
Ich hätte noch eine andere Frage zum Vortrag. Du hast ja in der Vergangenheit auch schon bei Wettlesen bei Großen teilgenommen, mit sehr viel Kamera. Kameraanwesenheit. Bereitest du dich vor darauf? Also ist es irgendwas, was du übst oder kommt das einfach intuitiv? Wie geht es dir mit Sprache und Rhythmus und dieser Melodie, die dann eigentlich auch über den Vortrag erzählt wird und über den Text hinausreichen kann damit?
Also ja, ich übe Lesen zu Hause und versuche, mich so weit vorzubereiten im Üben des Lesens. Ich versuche, mich so weit darauf vorzubereiten, dass der Text in dem Moment des Vortrags ein Eigenleben haben darf. Also genau das ist ja hier passiert, also sozusagen Bühne frei und dann hat der Text gearbeitet, durch mich vielleicht und auch durch den Rahmen natürlich, der hier gegeben wird.
Gibt es für dich generell eine Wechselwirkung zwischen Vortrag und Text, wo du dann auch manchmal Überraschungen erlebst, wenn er laut ausgesprochen wird? Oder ist das für dich eher so was Geplantes dann, weil du es ja auch übst?
Nein, der Text darf mich überraschen und er darf auch ganz anders sein, als ich ihn geübt habe, so wie das hier der Fall war. Ich habe ihn viel netter und versöhnlicher geübt. Aber irgendwie ist mir dann gestern so, die Wut ist passiert, die in dem Text drinnen war und ich wusste nicht, dass da so viel Wut drinsteckt. Und also Texte überraschen mich immer wieder.
Dankeschön vielmals.
Danke auch.
Ja, und wir haben jetzt noch zwei Preise zu vergeben. Den zweiten Preis vom Nah- und Fern-Literaturwettbewerb im Rahmen von Salzkammergut 2024 und überreicht wird er von der Bürgermeisterin Ines Schiller, die ich auf die Bühne bitten darf.
Abschließend nochmal bei allen Autorinnen bedanken, die zwei Tage hier anwesend waren, die Texte eingereicht haben. Und ich glaube, eigentlich sind alle Gewinnerinnen und Gewinner. Und ich habe mir mitgenommen, dass diese Veranstaltung eine ausgezeichnete ist und dass nicht nur im Kulturhauptstadtjahr stattfinden soll, sondern wir werden uns bemühen, natürlich Folgeveranstaltungen zu machen, weil ja so glaube. Ja, und dann habe ich jetzt die große Ehre, den Literaturpreis Nah und Fern im Rahmen der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 zu überreichen. Und ich habe beim Hereingehen gesagt, ich wäre nicht gut in der Jury, denn ich könnte mich nicht entscheiden, denn die Texte, was ich nur gesehen habe, waren alle einzigartig. Aber man muss halt immer wieder eine Entscheidung treffen und die Entscheidung für den zweiten Platz geht an Frau Isabella Feimann für den Text. Und der erste Preis dotiert, jetzt habe ich es nicht dazu gesagt, mit 2000 Euro war der dotiert, der zweite erste Platz dotiert mit 4000 Euro. Geht an Frau Anna Laturna für den Text.
Vielen Dank. Darf ich alle, die teilgenommen haben, nochmal auf die Bühne, würde ich sagen, wir brauchen da jetzt keine Hierarchien mehr. Riesengroßen Applaus für Katrin Tellhausen, für Pauline Krämer, die schon abgereist ist, für Kerstin Netthöfel, für Lisa Bojosch, Konstantin Schwab, kommt bitte alle auf die Bühne, Markus Köhle, Isabella Feimer ist schon da, Ulf Grossmann, Janis Falk, Anna Laturna, Susanne Falk, Christina Balka, Clara Donat und Katrin Elmer und vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
Ein Beitrag vom Lesewettbewerb und der Prämierung des Literaturwettbewerbs Nah und Fern vergangenes Wochenende in Bad Ischl war das. Die Interviews hat die Autorin und Mitorganisatorin Julia D. Kramer geführt, technisch unterstützt von Erika Preisel. Die 14 nominierten Texte sind, wie gesagt, in einer Anthologie erschienen und ist im Buchhandel erhältlich. Vergangene Woche ist die Ausstellung des renommierten chinesischen Künstlers Ai Weiwei im Marmorschlössl und im Kaiserpark in Bad Ischl eröffnet worden. Transcending Borders im Dialog mit der Hallstattkultur heißt die umfangreiche Schau. Erich Weidinger war vor Ort und hat akustische Eindrücke von der Eröffnung mitgebracht, hat unter anderem mit dem Mitkurator Lukas Kuturi gesprochen und gibt auch Besucherinnen und Besucher Tipps.
Transcending Borders. Dialog mit der Hallstattkultur. Eine Ausstellung des chinesischen Ausnahmekünstlers Ai Weiwei im Marmorschlössl in Bad Ischl 2024. Einblicke, Eindrücke und Gespräche von der Eröffnung dieser gewaltigen Inszenierung. Eine Sendung von und mit Erich Weidinger.
Willkommen im Marmorschlössl in Bad Ischl zur Ausstellungseröffnung von Ai Weiwei im Dialog mit Hallstattkultur. Wie kam es zu dieser Ausstellung? Also so gesehen war die Hallstattkultur schon einmal klar und dann war unsere Überlegung, Lukas Kontür und ich, wir haben dann überlegt, was könnten wir für einen Dialog machen mit einem zeitgenössischen Künstler, mit einer Künstlerin. Sind wir auf also Ai Weiwei gekommen, wir sind seit vielen Jahrzehnten befreundet. Und ich weiß auch, dass er wahrscheinlich außerhalb von China einer der bedeutendsten Sammler chinesischer Antiken ist und auch ein Spezialist. Dann haben wir überlegt, das könnte ein spannender Dialog sein und dann haben wir ihn gefragt, wir haben ihm ein Konzept gemacht und dann hat er sofort gesagt, also ja, das gefällt ihm, das ist eine Challenge und das möchte er mit uns machen. Und dann haben wir begonnen, diese Ausstellung zu entwickeln. Und dann musste natürlich noch viel organisiert werden. Da also wirklich also herzlichen Dank an mein Team, das ein Großartiges geleistet hat, weil es mussten Objekte aus China hierher gebracht werden, was nicht so einfach ist, weil der Suezkanal plötzlich gesperrt war. Das Ganze musste über Südafrika nach Hamburg, dort warten aber schon die ganzen LKWs. Also das musste alles verschoben werden. Das hat aber am Ende gut funktioniert. Also wir haben Objekte aus Portugal gebracht, aus England, aus Italien und auch aus Berlin. Und so gesehen ist am Ende hier im Kaiserpark wirklich groß, ist fast ein Kunstparcours entstanden. Also man kann sich, wenn man sich so eine Stunde Zeit nimmt, dann kann man das also einigermaßen bewältigen. Da hat dazwischen immer wieder Zeit, auch darüber nachzudenken. Und das ist auch etwas, was auch für Ai Weiwei eigentlich sehr, sehr wichtig ist, dass wir einfach ein bisschen entschleunigen und uns ernsthaft also mit Themen, die Gesellschaft berühren, auseinandersetzen.
Und ich muss Alfred Weidinger, dem künstlerischen Leiter der Oberösterreichischen Kultur GmbH, zustimmen, wenn er von einem Parcours spricht. Nur ist eine Stunde viel zu wenig, um sich die Ausstellung zu ergehen, sich dieser berührenden und manchmal überwältigenden Kunst von Ai Weiwei zu nähern. Mein Tipp für Ausstellungsbesucher: Gehen Sie gleich beim Eingang nach der Brücke rechts hinauf zu den kaiserlichen Stallungen. Im linken Saal erwartet Sie ein bunter, riesiger und auch funktionsfähiger Flugdrache, der symbolisch für Rede- und Pressefreiheit steht. Mit dem Wissen, dass Ai Weiweis Vater Schriftsteller war und ständig mit seiner Familie den Anfeindungen und Repressalien der Umerziehungslager von Ho Chi Minh und Mao ausgesetzt war, wirkt dieser Drache fast versöhnlich. Den Körper zieren farbenfrohe Scheiben mit Zitaten versehen, die auf 30 Länder hinweisen, in denen es zu Einschränkungen der Bürgerrechte gekommen ist. Umkreisen Sie den Drachen. Riechen Sie bewusst und Sie werden vielleicht erraten, dass es hier nach Schießpulver riecht. Der Boden unter dem Drachen ist mit unzähligen Keramikkugeln besetzt, die in der Song-Dynastie als Projektile verwendet wurden.
Oh, Hola, die, io eridi, ho.
Der rechte Saal der Stallungen führt uns in die nähere Vergangenheit und in die Gegenwart. Mit den extra für diese Ausstellung konzipierten 175 weißen Kriegshelmen aus Keramik weist der Künstler auf den Krieg in der Ukraine und auch auf die NS-Zeit im Salzkammergut hin. Diese Helme wurden von der Gmundner Keramik in Zusammenarbeit mit Away hergestellt. Der Betriebsleiter der Gmundner Keramik, Alexander Köck, hat mir Folgendes darüber berichtet.
Also es ist grundsätzlich einmal eine ziemliche Herausforderung. Es wäre es auch für einen Nicht-Weltkünstler, aber natürlich hat man einen ziemlichen Ehrgeiz, wenn so ein Weltkünstler auf die Idee kommt, sozusagen bei uns in unserer Manufaktur diese Helme produzieren zu lassen. Und von dem her war es eine ziemliche Herausforderung, der wir uns aber gerne gestellt haben. Und ja, also die Zusammenarbeit mit dem IWY war eigentlich wirklich total cool und lässig. Er ist ein total angenehmer Typ und von dem her, ja, es war eine Herausforderung, die wir gerne angenommen haben.
Das heißt, es hat auch wirklich eine Annäherung, ein Treffen geben mit dem Künstler während der Arbeit?
Ja, selbstverständlich. Wir haben uns also mehrfach abgestimmt und er hat uns einmal das am Tisch gelegt. Wir haben dann einmal geschluckt. Also vor allem auch dieses Innenleben, das man leider so jetzt nicht sieht, weil es aufgrund des Ausstellungsaufbaus man nur die Außenfläche vom Helm sieht. Das war ihm auch sehr wichtig, dass sozusagen diese Innenseite, die normalerweise im Original aus Leder ist, aus Keramik und nachgebildet wird. Also auch mit diesen Riemen, die sind alle aus Keramik. Und das war natürlich die größte Herausforderung und da haben wir natürlich mal ordentlich geschluckt und haben uns aber dann versucht, das umzusetzen und haben ihm das auch mehrfach gezeigt. Und er hat natürlich dann gesagt, ja, dort nicht, dort schon, da nur ein bisschen links, rechts, einfach gesagt. Und ja, wir haben es dann am Ende des Tages hingekriegt und er hat es eigentlich cool gefunden und es freut uns sehr, dass wir das machen haben dürfen.
Der Weg durch den Park führt uns zuerst zum Brunnen vor der kaiserlichen Villa, an denen die riesigen Zodiac-Heads mit Blickrichtung auf das Gebäude aufgestellt sind. Diese Neuinterpretationen der 12 chinesischen Tierkreiszeichen fußen auf historische Originale einer Springbrunnenanlage eines Sommerpalastes, der im Opiumkrieg 1860 in China vernichtet wurde. Einige dieser wasserspeienden Originalköpfe blieben bis heute verschwunden. Und somit möchte der Künstler auch das Thema Raubkunst aufgreifen, das nicht nur ein Thema auf unserem Kontinent ist und war. Neben dem Schloss befinden sich die Bubbles, blaue in chinesischen alten Brennöfen hergestellte Keramikblasen, die als Metapher für uns Menschen stehen, da keine der anderen gleicht, was sie bei genauerer Betrachtung ersehen können. Der Weg zum Marmorschlüssel führt an einem Kohlekreis vorbei, der an die verunglückten Bergleute beim Abbau in den unsicheren Tunneln erinnern sollte. Und während wir uns nun bergauf begeben, taucht das Marmorschlüssel und ein buntes Gerippe eines 400 alten chinesischen Hauses auf. Lukas Kuturi, Kunsthistoriker und Mitkurator dieser Ausstellung, erklärt uns unter anderem die Bedeutung dieses Hauses für den Künstler.
Also er hat das Gebäude gerettet, weil es wäre sonst abgerissen worden. In China ist es leider gang und gängig, dass die Gebäude, alte Siedlungen einfach abgerissen werden und Neubauten hingestellt werden. Und er hat, glaube ich, insgesamt um die 10 Häuser dieser Art quasi gerettet in seine Sammlung. Und dieses hier auch, um es ein bisschen Gegenwartscharakter zu verleihen, mit industriellen Farben bemalt. und das Ganze ist dann auf Kristallsockeln quasi emporgehoben, so damit es wirklich eine Apotheose im weitesten Sinne hat.
Wie muss man sich die Arbeit vorstellen? Es ist so viel hier zu sehen, ich denke mir irgendwie, dass man das unter einen Hut kriegt, ist fast unvorstellbar.
Naja, der Hut heißt Eiweiwei. Und prinzipiell ist natürlich so, Eiweiwei arbeitet ja eigentlich in jeder Technik. Also insofern kann man da keinen Hut drüber ziehen. Man kann das auch nicht einschränken. Eben, die Marke ist Eiweiwei und drinnen ist meistens was Gutes. Es gibt hier Arbeiten, die architektonisch inspiriert sind. Es gibt Arbeiten, die ja bildhauerische Arbeiten, es gibt Arbeiten, die aus Glas gefertigt sind, also es gibt Porzellanarbeiten aus Holz, aus Jade, also es gibt you name it, he plays it, also es ist wirklich so, dass es keine Einschränkungen in irgendeiner Art und Weise gibt und glücklicherweise muss man echt sagen, lässt er sich auch nicht einschränken.
Mich würde noch interessieren, ein kunsthistorisches Statement zu seinen Lego-Arbeiten, die mich wahnsinnig faszinieren. Ich habe sie auch fotografiert und entdeckt, wenn ich sie fotografiere, sehe ich ganz was anderes, wie wenn ich mit freiem Auge hinschaue.
Ja, das hängt davon ab, wie nah sie dran waren, wie sie es fotografiert haben. Es ist natürlich so, wie bei vielen anderen Arbeiten, es ist ja ein bisschen wie Pointillismus. Also wenn man jetzt einen kunsthistorischen Vergleich herzieht, das sieht auch von der Nähe her gesehen aus wie rosa Punkte, grüne Punkte, blaue Punkte. Und wenn man dann weiter entfernt ist, sieht man diverse Landschaften.
Wie umgänglich ist Eiweiwei? Weil er ist so ein Weltkünstler und bei der Eröffnung heute, muss ich sagen, kommt er total sympathisch und sehr nett rüber.
Der Eindruck täuscht nicht, er ist wirklich ein sehr sympathischer Mensch. Er ist eigentlich extrem bescheiden und auch großzügig. Also ich habe eigentlich... ich kenne ihn ja noch nicht so lange, aber nach unseren 3-4 Treffen, die wir bis jetzt 5 vielleicht hatten, haben wir mittlerweile schon ein relativ amikales Verhältnis und es ist eigentlich schön. Noch dazu, weil ich wirklich viel Respekt vor ihm habe. Ich habe schon auf der Uni ein Pro-Seminar besucht, das über zeitgenössische chinesische Kunst ging und da war er schon da. Also er ist wirklich für mich nicht ein Traum wahr geworden, aber ich sage einmal, ich habe eine Person getroffen, die ich immer irgendwie bewundert habe, also insofern ist es, und er ist wirklich, also am Anfang hatte ich wirklich, um das Wort Schiss nicht zu verwenden, aber ich hatte Schiss, weil er natürlich wirklich für mich in meinem Kopf, man stellt ja die Leute dann auf ein Denkmal und man hat dann irgendwie über Respekt. Und dann habe ich ihn eigentlich kennengelernt als jemanden, der wirklich sehr umgänglich ist, solange man ihm nicht auf die Füße tritt.
Der Künstler, der in Europa im Exil lebt, hat neben Landeshauptmann Stelzer, der die Ausstellung eröffnete, ein paar Worte an die ungefähr 500 bis 600 Menschen, die hierher gekommen sind, gerichtet.
Well, I'm here, so and I don't speak German. I'm sorry, but I realize take about 30 minutes to say welcome. German is really long. And I suppose whatever they said is welcome. And yes, I'm very honored. And this beautiful song before it goes down. And we are standing in front of this beautiful environment. And I'm very much...
Ai Weiwei fühlt sich geehrt, im schönen Sonnenuntergang hier in dieser wundervollen Umgebung die Ausstellung zu eröffnen und seine Arbeiten zu zeigen. Er möchte bei den Betrachtungen seiner Kunst Freude auslösen und die Menschen auch zum Nachdenken bringen. Und er fühlt sich nun auch mit der regionalen Tradition hier etwas verbundener.
Tradition. Thank you.
Und wer sich jetzt ins Marmorschlössl begibt, kann sehen, wie sich der Künstler von Artefakten aus der Hallstattkultur für seine zeitgenössische Kunst inspirieren hat lassen. Die besagten Lego-Bilder sind Auseinandersetzung mit seiner eigenen Geschichte und großen bildenden Künstlern. Ich bin der Meinung, dass diese Schau einen zweiten Besuch benötigt, um sich mehr mit den Aussagen des Künstlers zu beschäftigen und sich dadurch eigenen Assoziationen hingeben zu können. Meine nächste Gesprächspartnerin ist Fiala Freda. Sie hat Chinesisch und Kunstgeschichte studiert und hat sicherlich einen erweiterten Blick auf diese Ausstellung. Hallstattkultur trifft Ding-Dynastie und transferiert es in die Jetztzeit.
Ja, wir haben vorher ein bisschen dieses Wort, dass zwei Kulturen gegeneinander prallen, irgendwie angeschnitten. Ich würde eher sagen, es handelt sich hier um einen Dialog, um die Frage, wie kann man einen Dialog herstellen, wie kann man eine Begegnung verweben. Ja? Also an Ai Weiweis Arbeit sieht man ganz gut, dass wir eigentlich in einer Welt leben, die sehr globalisiert ist, die sehr interdependent ist, wo man einen Ort eigentlich nie ohne eine Art Mitort oder Gegenort, also es gibt eine Art von Polarität zwischen unterschiedlichen Teilen dieser Welt, die aber füreinander bedingend ist. Und dieses Spannungsverhältnis quasi zwischen China und Europa auf das hinzuweisen, das beherrscht Ai Weiwei sehr gut.
Vor einigen Monaten wurde schon bekannt, dass, ich sage das jetzt ganz banal, ein Chinese in Ischl eine große Ausstellung bekommt. Und es hat schon Fernsehsendungen gegeben, wo sich Leute aufgeregt haben, warum kommt jetzt der Chines daher? Ist eine Angst jetzt irgendwie berechtigt?
Nun ja, wir wissen ja alle, dass relativ viele chinesische Touristinnen und Touristen regelmäßig nach Hallstatt kommen in Salzkammergut. Das hat aber einen kulturellen Grund, und der kulturelle Grund liegt in der Malereigeschichte, interessanterweise in der Kunstgeschichte begründet, weil die chinesische Malerei, die kennt das Motiv von Wasser und Berg im chinesischen Shan Shui, Berg und Wasser, als sozusagen die äußerste Harmonie zwischen Himmel und Erde. Also da, wo es einen Berge gibt und wo es Wasser gibt, treten Himmel und Erde in eine Beziehung, die glückbringend für diejenigen sein soll, die das erleben können. Daher erklärt sich, warum gerade Hallstatt am See gelegen natürlich so eine besondere Anziehungskraft ausübt. Und ich würde durchaus sagen, IWW und auch diese Ausstellung hier in Ischl, die spielt mit dieser Frage, dass Kulturen füreinander gewisse Sehnsuchtsorte sind. Ja? Also wir projizieren als Kulturen aufeinander, wir lernen voneinander, indem wir das tun. Ja? Wir reisen dann auch zueinander. Aber vor allem geht es auch IWW um diese Frage, auch hier in Bad Ischl, also um die Frage, was bedeutet die Kongruenz des Sommerpalasts, den es ja in China gab und den es auch hier indem wir hier in Bad Ischl stehen.
Wir stehen direkt davor.
Genau, wir stehen direkt davor. Was bedeutet sozusagen dieses parallele Existieren dieser beiden Orte? Also da haben wir auf einmal nicht mehr so eine Gegenüberstellung, dort drüben ist China, hier ist Europa, sondern wir teilen eine Geschichte in gewisser Weise. Das ist nämlich eine dynastische Geschichte und die hat auch ungefähr zum selben Zeitpunkt in China und auch in Österreich geendet, nämlich 1911 in China mit dem Fall der letzten Dynastie, der Qing-Dynastie, und hier in Österreich dann ein paar Jahre später mit dem Fall des Habsburgerreiches. Und insofern gibt es diese Art, ich würde sagen, untergründige Verbindung hier, ja, die uns fragen lässt, wo stehen wir eigentlich heute? Also was ist diese Welt, in der wir uns jetzt nach dieser Geschichte befinden? Und das ist eigentlich mehr Verbindung, würde ich sagen, als Fremdheit.
Marit Michael, du bist Berufsfotograf und hast dieses Projekt fotografisch eigentlich schon seit einiger Zeit begleitet.
Ja, ich war am Anfang schon da, da war das Schloss noch leer und die ersten Schachteln und Kisten sind mit dem Kran da oben beim Dach reingehoben worden sogar. Das habe ich fotografiert mit Bildern drinnen und so. War sehr spannend zum Zuschauen, wie das alles passiert. Ja. Ich habe den Raum leer gesehen und dann halt schon Stück für Stück, wo wieder was dazu gekommen ist. Auch das große Lego-Bild mit dem Ai Weiwei selber, das Porträt, das besteht aus mehreren Teilen und das war offenbar mordskompliziert zum Zusammenbauen, weil das haben, weiß nicht, 4-5 Leute den ganzen Tag gebraucht, um das Ding zusammen zu fertigen. Und dann haben die auch noch ein paar Pixel reparieren müssen, die rausgefallen sind. Das war sehr lustig zu suchen, wo gehörten die Farbe jetzt da wieder reingesteckt oder so. Ne? Es waren Gott sei Dank nicht viel, aber man hat dann schon gewusst, das gehört dort hin und da hinten. Ja, war interessant zum Zuschauen.
Ai Weiwei hat ja einige chinesische Freunde, Arbeiter hierher geholt. Hast du von denen auch irgendwie was mitgekriegt?
Ja, ich habe die gesehen. Die waren sehr still, sehr zurückhaltend und haben irgendwie unsichtbar gearbeitet. Also das ist das, was ich von denen mitgekriegt habe. Die waren da und man hat irgendwie nicht gemerkt, dass sie da sind.
Ja. Und plötzlich war ein Ergebnis da, ja, oder wie?
Irgendwie haben die Dinge funktioniert und plötzlich war was da. Ja.
A
Weiweis Ausstellung Transcending Borders – Dialog mit der Hallstattkultur ist bis 27. Oktober 2024 in Bad Ischl zu sehen. In den kaiserlichen Stallungen, dem Kaiserpark und im Marmorschlössl. Spezielle Führungen und Events finden Sie auf der Webseite www.ooekultur.at. Ein Bildband über den Künstler und auch diese Ausstellung wird in diesem Jahr noch erscheinen. Und wer sich für das Leben dieses Ausnahmekünstlers interessiert, sollte seine Biografie lesen. Ai Weiwei, 1000 Jahre Freud und Leid, im Penguin Verlag erschienen. Danke allen GesprächspartnerInnen und der Oberösterreichischen Landeskultur GmbH. Dank an euch fürs Zuhören und ich hoffe, ich kann euch bewegen, diese hervorragende Schau in Bad Ischl zu besuchen. Euer Erich Weidinger.
Ja, schon alles gesagt. Erich Weidinger mit seinem Beitrag zur Eröffnung der Ausstellung von Ai Weiwei in Bad Ischl. Erich Weidinger gibt es im FAS auch an anderer Stelle zu hören, etwa mit seiner Sendung Die Bücherstimme, immer am dritten Freitag im Monat um 17.05 Uhr. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Im Namen des gesamten Teams verabschiedet sich Jörg Stöger.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 Uhr und Donnerstag um 17 Uhr.